Herzlich willkommen zum Transfer Partners Podcast. Dieses Format wollen wir nutzen, um mit unseren Partnern sowie Gastexperten über die aktuellen Entwicklungen im M&A-Markt zu sprechen. Die Sektoren Mobility, Retail and Consumer Goods, IT-Services und Medien sowie Maschinen- und Anlagebau werden von uns mit konkreten Transaktionen beleuchtet und bewertet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Transfer Partners Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Reinhören. Da wir Ihnen ja auch neben aktuellen Trends und Brancheninsights im M&A-Markt geschehen auch Input aus anderen interessanten Themenfeldern geben wollen, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Heute wird Dr. Mischa Müller sein geballtes Expertenwissen im Bereich Digitalisierung der Personalabteilung sowie der digitalen Lohnsteuersysteme uns ein bisschen näher erläutern. Dr. Mischa Müller ist Steuerberater und führt die Familienkanzlei Dr. Müller Hufschmidt mit seinen Brüdern. Die Kanzlei hat sich auf das Thema Lohn spezialisiert und positioniert und ist somit Partner für Familienunternehmen. In dieser Podcast-Folge geht es um den Lohnsteuerbereich, Digitalisierungsstrategien sowie individuelle Lohnsteuerprozesse. So, hallo Herr Müller. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns und unseren Podcast. Wollen Sie sich einmal selbst noch etwas vorstellen und Ihr Unternehmen?
Hallo Frau Mika, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Mischa Müller. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der Dr. Müller Hufschmidt Steuerberatungsgesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen, was seit über 50 Jahren tätig ist und ich führe es zusammen mit meinen Brüdern. Und wie bereits erwähnt, haben wir uns in den letzten Jahren überlegt, dass unser zukünftiger Schwerpunkt im Lohnbereich liegen wird. Doch dazu später gerne mehr.
Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Dann starten wir doch auch mit der allerersten Frage, die ich habe. Um eine Due Diligence-Prüfung zu veranlassen, brauchen wir ja als Unternehmensberater alle rechtlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und finanziellen Verhältnisse unserer Mandanten. Leider liegen diese vielen mittelständischen Unternehmen jedoch oft noch in Papierform vor, was die Vollständigkeit für uns sehr schwer prüfbar macht und auch sehr zeitintensiv ist. Wo sehen Sie da eine Lösung für das Problem, Herr Müller?
Wenn ein mittelständisches Unternehmen prüfungspflichtig ist, kann zumindest für einen Teil der benötigten Daten auf die kompetente Vorarbeit von dem Wirtschaftsprüfer zurückgegriffen werden. Denn im Rahmen der Jahresabschlussprüfung werden vom Wirtschaftsprüfer Daueraken angelegt, die wichtige rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse umfassen. Da so eine Jahresabschlussprüfung zunehmend digital abläuft, können diese Unterlagen unkompliziert im Datenraum zur Verfügung gestellt werden. Spannender sind hingegen die Verträge, die nicht digital zur Verfügung stehen, weil sie für den Wirtschaftsprüfer weniger relevant sind. Da sehe ich drei wichtige Gruppen. Zum einen alles, was mit Intellectual Properties zu tun hat, dann die Rahmenverträge mit Kunden und Lieferanten und alle Dokumente rund ums Personal. Nach unserer Erfahrung ist das Management von Marken und anderen Schutzrechten in vielen Unternehmen sehr gut aufgestellt. Die Rahmenverträge mit Kunden und Lieferanten müssen eventuell aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden, aber da ist es in den Unternehmen auch häufig so, dass diese Informationen von einer Vielzahl von Mitarbeitern benötigt werden und deswegen sind diese Informationen auch gut organisatorisch abgelegt. Die größte Herausforderung sind häufig die Dokumente im Personalbereich. Dafür sehe ich so verschiedene Ursachen. Zum einen ist das Personalmanagement oftmals über Jahrzehnte historisch gewachsen. Und unser Mittelstand ist zu Recht stolz darauf, dass viele Mitarbeiter eine lange Betriebszugehörigkeit haben. Und insbesondere bei langjährigen Mitarbeitern ist es erfreulicherweise auch im Mittelstand noch Usus, dass viele Absprachen auf Vertrauensbasis erfolgen. Und wenn überhaupt, sind sie nur oberflächlich dokumentiert. Das Personalmanagement genießt insgesamt eine absolute Vertrauensstellung. Nach unserer Erfahrung haben in den meisten Unternehmen mehr Mitarbeiter Zugang zu den Zahlen der Finanzbuchhaltung als zu den einzelnen Gehältern. Da geht es häufig auch gar nicht um die Gehälter der Geschäftsführung, die geheim bleiben sollen, sondern das Unternehmen macht sich Sorgen darum, dass ein Mitarbeiter eben von anderen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen aus der Abteilung die Gehälter kennt und sich dann ungerecht behandelt fühlt. Insbesondere wird es auch nicht gerne gesehen, wenn die IT-Abteilung, die ja für die Digitalisierung zuständig ist, Zugang zu den Gehältern hat. Und wenn man dann sich noch überlegt, dass die Arbeit der HR-Abteilung durch die stetig wachsenden Herausforderungen des Arbeitsmarktes nicht einfacher werden, bleibt häufig keine Zeit für die Digitalisierung. Als Folge ist es dann eine große Herausforderung für eine Due Diligence-Prüfung, die Unterlagen der Personalabteilung zusammenzustellen. Daher sind gerade Unternehmen, die über einen Verkauf nachdenken, gut damit beraten, vorher ihre Personalabteilung zu digitalisieren, damit die erforderlichen Unterlagen und Zahlen für den potenziellen Interessenten optimal dargestellt werden können. Das vereinfacht die Verhandlungen und wirkt sich in vielen Fällen auch werterhöhend aus.
Danke, Herr Müller, für die Beantwortung dieser Frage. Da wir ja jetzt schon bei der digitalen Personalakte sind und dabei, dass eben andere Mitarbeiter nicht die Gehälter der Kollegen kennen. Man kann sich ja mittlerweile auch digitale Personalakten bei Online-Anbietern anlegen. Wo oder wie würden Sie diese Lösungen bewerten? Wo sehen Sie da Vorteile? Wo sehen Sie da die Tücken dieser Systeme?
Also vor einigen Jahren war die Einführung eines neuen Software-Systems eine große Herausforderung für ein Unternehmen. Und da wurde der Kauf von Hard- und Software genau geplant, Pflichten- und Lastenhefte wurden ausgetauscht. Es gab Diskussionen zwischen Softwareanbieter und Unternehmen, inwieweit die Funktionen jetzt genauso umgesetzt wurden, wie das beauftragt wurde. Ein sehr, sehr langwieriger und nervenaufreibender Prozess. Heute geht das scheinbar viel einfacher. Der Unternehmer vergleicht im Internet mehrere Anbieter und sobald er sich entschieden hat, läuft der standardisierte Einführungsprozess innerhalb von wenigen Wochen ab. Es muss keine Hard- und Software mehr angeschafft werden. Es gibt eine gut kalkulierbare monatliche Gebühr. Die IT-Abteilung hat auch keinen Zugriff zu den Gehältern. Dafür können aber die Mitarbeiter im Self-Service auf ihre eigenen Daten zugreifen. Der Funktionsumfang solcher Softwarelösungen ist hoch. Der Effizienzgewinn, wenn alles eingerichtet ist, ebenfalls. Unabhängig vom Standort irgendwelcher Akten kann jede Abteilung genau auf die Information zugreifen, die sie benötigt. Es gibt nicht mehr hunderte von Excel-Listen, die gepflegt werden müssen. Doch wo Licht ist, gibt es leider auch Schatten. Und nein, das größte Problem der Cloud ist nicht der Datenschutz, wie immer hier kolportiert wird. Viel kritischer sehe ich die mehrjährige gesetzliche Aufbewahrungspflicht. Diese muss nämlich auch dann gewährleistet werden, wenn das Unternehmen den Softwareanbieter wechselt oder wenn der Softwareanbieter seinen Betrieb einstellt. Also insbesondere bei innovativen Startups weiß man nie, ob die Produkte in 10 Jahren noch existieren. Die aus meiner Sicht größte Herausforderung liegt allerdings in der Natur der Sache. Sie hat uns dazu veranlasst, Lohnbits als Produkt zu entwickeln. Wenn sich der Unternehmer für eine Cloud-Lösung entschieden hat, dann wird die HR-Abteilung erstmal professionell zu den sehr umfangreichen Programmfunktionen geschult. Also das mag dann an mir liegen, aber ich weiß bei einer mehrtägigen Schulung am Anfang des zweiten Abends nicht mehr, was mir am Vormittag des ersten Tages beigebracht wurde.
Ich glaube, so geht's nicht nur Ihnen.
Und dann sagen die Entwickler zum Anwender, jetzt werd mal glücklich mit unserem Programm und wenn du konkrete Fragen zu einer Programmfunktion hast, erstelle ein Support-Ticket oder rufe deinen persönlichen Berater an. Bei den Personalabteilungen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind die Tätigkeiten sehr anspruchsvoll. Ständig muss man seine Tätigkeiten unterbrechen und die Tage sind zu kurz. Nach 2 Tagen Schulung läuft dann das E-Mail-Postfach über und will erstmal abgearbeitet werden. Und dann geht die Personalerin am Abend nach Hause und denkt, morgen bist du endlich so weit, dass du mit der Digitalisierung beginnen kannst. Und irgendwann hat sie dann tatsächlich etwas Luft. Und dann ist niemand da, mit dem man darüber sprechen kann, wo man am besten anfängt und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Darum verfolgen wir bei Lohnbits einen komplett anderen Ansatz. Wir kombinieren das Lohnoutsourcing mit einer digitalen Plattform und einem persönlichen Lohnbuchhalter. Da wir seit über 50 Jahren als Steuerberater Lohnabrechnung durchführen, können wir im Gegensatz zu reinen Softwareplattformen oder reinen Lohnoutsourcern die Lohnabteilung auch bei inhaltlichen Fragen unterstützen. Zum Beispiel, was ist bei der Schwangerschaft einer Mitarbeiterin alles zu beachten? Das wären also zum Beispiel, sie möchte gegebenenfalls nochmal von der Steuerklasse 5 in die Steuerklasse 3 wechseln, um nachher mehr Elterngeld zu bekommen. Dann muss die Mutterschutzmitteilung gemacht werden. Man braucht eine Gefährdungsanalyse. Beim Beschäftigungsverbot gibt es ganz viele verschiedene Arten. Beim Mutterschutz müssen verschiedene Dinge beachtet werden. Zur Elternzeit sind die Regelungen auch immer umfangreicher. Und während der Elternzeit muss man als Arbeitgeber an solche Dinge denken, wie die Kürzung des Urlaubs ihr mitzuteilen. Dann gibt es gegebenenfalls noch einen Firmenwagen, Direktversicherung, die alle verwaltet werden müssen. Und last but not least sollte auch der Abteilungsleiter irgendwann daran erinnert werden, dass es jetzt soweit ist und er sich eine neue Mitarbeiterin für die Überbrückungszeit gegebenenfalls suchen muss. Wir erstellen die Lohnabrechnung und entlasten die Personalabteilung bei komplizierten steuer- oder sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Was viele Unternehmer so nicht realisieren: Wenn es bei einer Betriebsprüfung nicht gerade um Auslandssachverhalte geht, diskutiert man in vielen Fällen mit dem Prüfer über Steuerverschiebungen. Im Lohnbereich hingegen können falsche Behandlungen schon bei einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern zu vermeidbaren Nachzahlungen im fünfstelligen Bereich führen. Und damit meine ich eben vermeidbare Nachzahlungen, das heißt welche, die nicht sowieso angefallen wären. Für Routinetätigkeiten wie beispielsweise Adressänderungen oder einen Urlaubsantrag nutzt Lohnbits alle Vorteile der Digitalisierung einschließlich einer Mitarbeiter-App. Selbstverständlich gibt es auch die digitale Personalakte, Reisekostenabrechnung und umfangreiche Controlling-Auswertung für die Personalabteilung, für Controller und Geschäftsführung. Das Wichtigste finden wir jedoch die zwischenmenschliche Zusammenarbeit zwischen der Personalabteilung im Unternehmen und dem persönlichen Lohnbuchhalter. Beide stehen mehrmals im Monat in Kontakt. Und weil der persönliche Lohnbuchhalter das Unternehmen kennt, kann er auch konkret Tipps zur Programmbedienung geben. Beispielsweise, wie man am besten mit der Digitalisierung der Personalakten vorgeht. Und wenn bei einem Dokument unklar ist, unter welcher Kategorie man es dann am besten ablegt, wenn man es eingescannt hat, ist das auch schnell geklärt. Dadurch schaffen wir der Personalabteilung Zeit, damit sie sich um wichtige Fragen wie Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterentwicklung kümmern kann.
Also das ist ja eigentlich relativ einfach. Das ganze Lohnbits-System klingt jedenfalls so für mich einfach und effizient, würde ich einfach mal behaupten. Und schön digital.
Ja, es ist zumindest unser Ziel, das zu schaffen.
Also allein die App klingt ja schon mal super für Mitarbeiter, dass sie da auch Zugang zu haben. Kommen wir mal zu einer anderen Frage, vielleicht nicht, aber Sie haben es ja schon irgendwie geschafft, Teil der Industrie 4.0 zu sein. Können Sie uns Tipps geben, wie man eben sein eigenes Unternehmen digitalisieren kann, wie unsere Mandanten ihr Unternehmen weiter digitalisieren können?
Gerne. Auch wenn es viele Menschen nicht glauben, auch der Steuerberater wird sich durch die Digitalisierung in den nächsten Jahren erheblich verändern. Als wir uns vor 2-3 Jahren intensiv mit unserer Zukunft beschäftigt haben, war uns ziemlich schnell klar, dass wir unseren neuen Schwerpunkt in der Digitalisierung der Lohnbuchhaltung sehen werden. Aber auch wenn wir schon immer sehr EDV-affin waren, sind wir nun mal Steuerberater und kein Softwarehaus. Damit ergeht es uns wie vielen anderen mittelständischen Unternehmen, die ihr Kerngeschäft hervorragend beherrschen und plötzlich irgendetwas mit Digitalisierung machen sollen. Sie sollen Teil der Industrie 4.0 werden. Leider sind einige deutsche Tugenden aus dem Kerngeschäft für die Entwicklung digitaler Produkte eher hinderlich. Dazu gehört auch die deutsche Gründlichkeit. Auch wir neigten dazu, erst einmal eine perfekte Lösung zu designen und damit dann an den Markt zu gehen. Auf Neudeutsch Overengineering. Also um es kurz zu machen, es funktioniert so nicht. Ein Mitarbeiter oder ein Abteilungsleiter nutzt unsere Software vielleicht 1 oder 2 Stunden im Monat und hat dann vielfach überhaupt keine Lust, sich in umfangreiche Funktionen einzuarbeiten. Darum haben wir dann unsere Vorgehensweise angepasst. Wir bringen jetzt erst einmal bei neuen Funktionen eine einfache Variante mit wenigen Möglichkeiten auf den Markt und sprechen dann konkret mit unseren Kunden darüber, wie sie genutzt werden. Und durch dieses Feedback können wir dann herausfinden, welche Anforderungen für unsere Kunden wirklich wichtig sind und welche Funktionen noch fehlen. Für uns war diese Vorgehensweise mit einigen Überraschungen verbunden. Wir wollten Funktionen weglassen, die bei unseren Kunden auf ein hohes Interesse stoßen, und Schwerpunkte setzen, die bei vielen Unternehmen keine Dringlichkeit haben. Und bei der Entwicklung mussten wir dann auch lernen, dass vermeintlich einfache Prozesse sehr komplex sein können und dass umgekehrt an anderen Stellen der Product Owner eine eierlegende Wollmilchsau plante, während die Kunden nur einfache Basisfunktionalitäten benötigen. Ja, und um das Henne-Ei-Problem dann zu lösen, ne, was ist zuerst da, der Kunde oder eine neue Programmfunktion, haben wir uns dann für eine Funktionsflatrate als Preismodell entschieden. Das heißt, jeder Benutzer kann die Funktion einsetzen, die er verwenden möchte. Der Preis bleibt immer gleich. Dadurch sind unsere Benutzer viel aufgeschlossener, neue Funktionen auszuprobieren, ne, denn es kostet ja nichts. Und je mehr Funktionen genutzt werden, desto höher ist für uns die Kundenbindung. Von dieser Regel, erstmal eine Funktion auf den Markt zu bringen und danach zu bessern, gibt es nach unserer Einschätzung allerdings eine sehr, sehr wichtige Ausnahme, und das ist die Datensicherheit. Mit Datensicherheit meine ich nicht die DSGVO, also das Schreckgespenst von allen, sondern das eigentlich echte Problem, und das sind Erpressungstrojaner. Es passiert leider immer häufiger, dass Hacker in das eigene System eindringen, alle Daten verschlüsseln und mit der Veröffentlichung von vertraulichen Daten drohen. Während das erste Problem mit einem Sicherungskonzept sehr stark begrenzt werden kann, ist die Veröffentlichung vertraulicher Daten der absolute Super-GAU. Und darum kann man als Entwickler gar nicht neurotisch genug sein. Man sollte auf keinen Fall irgendwelche Funktionen zu Testzwecken ohne Sicherheitskonzept implementieren. Daraus können schwerwiegende Sicherheitslücken entstehen. Und ja, Sicherheit geht auf Kosten von Entwicklungsgeschwindigkeit und Software-Performance und kostet viel Geld. Und dann noch ein offenes Wort zur Zertifizierung. Ich kenne bei keinem Anbieter eine Zertifizierung, die einen wirklichen Stresstest durchführt. Dafür müsste man nämlich im Darknet irgendwelche Angriffswerkzeuge kaufen. Und wenn das schief läuft, dann bezahlt man dem Erpresser nicht nur das Lösegeld, sondern finanziert auch noch zusätzlich die Erpressung. Und das ist ein schlechter Deal.
Das stimmt, das ist wirklich ein schlechter Deal.
Ja, und ein weiteres Thema, das wir trotz Vorwarnung gnadenlos unterschätzt haben, ist hier dieses Schlagwort Mobile First. Gerade Gelegenheitsnutzer legen großen Wert darauf, alle Funktionen vom Handy aus bedienen zu können, selbst wenn ein großer Bildschirm viel übersichtlicher wäre. Darum haben wir uns dann später von professionellen Softwareentwicklern coachen lassen. Und bei denen war eine wichtige Erkenntnis, dass man im ersten Schritt seine typischen Benutzer definieren soll. Ein Mitarbeiter, der einmal in der Woche für wenige Minuten Lohnbits nutzt, hat eine ganz andere Erwartung an die Benutzerführung als die Personalabteilung, die täglich mehrere Stunden mit dem System arbeitet. Der Ansatz nennt sich Personas, ist vielleicht einigen vom Marketing bekannt. Ein Beispiel. Ein Mitarbeiter meldet sich morgens krank, reicht seinen Urlaub ein und lässt sich Gehaltsabrechnung anzeigen. Ein Abteilungsleiter möchte einen Überblick über seine Abteilung haben. Wer ist krank, wer ist im Urlaub und wer möchte einfach Urlaubsanträge genehmigen. Die Personalabteilung benötigt hingegen umfangreiche Funktionen. Das heißt, unterschiedliche Bedieneroberflächen für verschiedene Personengruppen sind erforderlich. Und last but not least muss man den Mut haben, Kundengruppen zu definieren, für die ein Produkt nicht geeignet ist. Andere Branchen sind da weiter als Steuerberater, die es gerne jedem recht machen möchten. Wir haben gesagt, alle Unternehmen, die weniger als 50 oder mehr als 2000 Mitarbeiter haben, sind für Lohnbits nicht geeignet. Das verschafft uns aber andererseits die Freiheit, dieser Zielgruppe ein optimales Benutzererlebnis zu bieten.
Ja, vielen Dank. Das war eine sehr ausführliche Erläuterung über die Digitalisierung, die Industrie 4.0. Und meine allerletzte Frage bezieht sich jetzt erstmal gar nicht auf den Bereich Digitalisierung per se, sondern viele Unternehmer fragen sich ja auch, meine Mitarbeiter binden. Welche Optionen habe ich da als mittelständischer Unternehmer? Was sagen Sie? Was kennen Sie für Optionen, um Mitarbeiter zu binden?
Ja, also in vielen Unternehmen, die wir kennen, gibt es Mitarbeiter, die besonders wichtig für den Erfolg des Unternehmens sind. Die sind meistens in Führungspositionen. Daher werden wir dann von den Inhabern gefragt, wie kann ich diese Mitarbeiter binden? Zusammenfassend lässt sich sagen, steuerlich ist vieles lösbar. Allerdings muss zuerst eine verständliche mentale Blockade des Inhabers aufgehoben werden. Die Mitarbeiter, um die es geht, nehmen dem Inhaber viel Arbeit ab und werden dafür sehr ordentlich bezahlt. Und dann hat der Inhaber die Idee zu sagen, okay, dann nehme ich weitere 50, 100.000 oder vielleicht noch sogar etwas mehr Geld in die Hand, damit er sich selbst zurückziehen kann und damit für einen potenziellen Käufer das Unternehmen attraktiver ist, weil eben die Key-Mitarbeiter gesichert sind. 50 oder 100.000 Euro sind zunächst einmal sehr, sehr viel Geld. Der Schönheitsfehler ist aber dann, dass diese Mitarbeiter zu 100% für einen Gewinn verantwortlich sein sollen, der mehr als 10-mal so hoch ist wie ihr Gehalt. Also ketzerisch und überspitzt formuliert, ist dann die Idee, dass sich der Inhaber bis auf ein paar Mal im Jahr, in denen er vorbeikommt, zurückzieht. Und dafür bekommt er dann 10-mal so viel Geld wie die Führungskraft, die den täglichen Wahnsinn stemmt. In den ersten Jahren ist das alles kein Problem, denn der Mitarbeiter freut sich über das Risikogehalt. Aber nach einiger Zeit beginnt er dann, dieses Gehalt mit den Gewinnen zu vergleichen, und seine Motivation sinkt, für den Inhaber alles rauszuholen, und die Gewinne brechen ein. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, was tun? Und da sehen wir dann eben zwei Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz besteht darin, dass man einen Teil des Bonus davon abhängig macht, dass der Mitarbeiter kontinuierlich diese Leistung erbringt. Was meine ich damit? Der Inhaber sagt beispielsweise, du bekommst für die Zielerreichung 50.000 Euro Bonus im Jahr. Und wenn du in 10 Jahren noch im Unternehmen bist und immer schön die Ziele erreicht hast, gibt es nochmal das Zehnfache, das heißt 500.000 extra dazu. Hm. Und ich kenne einen Vertrag, bei dem das genauso mit einer höheren 7-stelligen Summe vereinbart wurde, und bis jetzt sieht es ganz gut aus.
Ach, schön.
Bei diesen Vereinbarungen gibt es ein paar juristische Fallstricke, aber wenn man einen guten Arbeitsrechtler damit ins Boot holt, dann kann das ein Ansatz sein. Mhm. Eine andere Überlegung sieht dann immer vor, dass der Mitarbeiter Anteile kauft. Und da kommen wir dann zu der oben genannten mentalen Blockade des Inhabers. Tatsache ist, dass der bisherige Inhaber dem Mitarbeiter wirtschaftlich gesehen die Anteile schenken muss. Das bedeutet, der Mitarbeiter kann eben die Anteile im Ergebnis nur über ein höheres Gehalt bezahlen. Bei den derzeitigen Unternehmensbewertungen reichen in der Regel Gewinnausschüttung nicht aus. Das heißt also, der Inhaber gibt ihm am Ende aus seinem Gewinn die Unternehmensanteile. Mhm. Und eine Vorfinanzierung des Kaufpreises ist mangels Sicherheiten für die meisten Mitarbeiter extern überhaupt nicht finanzierbar. Das heißt also, der Unternehmer muss dem Mitarbeiter die Anteile auch noch vorfinanzieren. Und dann stellt sich der Unternehmer, wenn man dem das so erklärt hat, erstmal die Frage, wieso soll ich so wahnsinnig sein und das machen? Mhm. Die Antwort ist ganz einfach, weil sonst der Mitarbeiter kündigt oder weniger an den Gewinn des Unternehmens arbeitet. Das heißt also, weil sonst der Unternehmenswert sinkt. Potenzielle Käufer wissen sowas und sagen dann einfach zum Verkäufer, pass auf, das ist nicht mein Problem, löse du das Problem, sonst preisen wir es einfach ein. Umgekehrt gilt, wenn sich der Unternehmer darauf einlässt, kann der Unternehmenswert weiter steigen und er bekommt seine Investition in den Mitarbeiter mehrfach wieder zurück. Okay, fragen sich dann, wenn ich also meine Anteile wirtschaftlich sowieso verschenke, wieso mache ich es dann so umständlich? Dann könnte ich sie doch unmittelbar verschenken. Das ist aber leider steuerlich ein Super-GAU. Oh. Denn das Finanzamt fragt dann den Unternehmer, wieso hast du die Anteile verschenkt? Ja, sagt der Unternehmer, weil der Mitarbeiter so tüchtig ist. Ah, sagt das Finanzamt. Du hast deinen Mitarbeiter also dafür belohnt, dass er so tüchtig ist. Ja, das habe ich, sagt dann der Unternehmer. Gut, sagt das Finanzamt, also Belohnungen sehen wir als Lohn. Und dann versteuern wir einfach die Anteile als Lohn. Mhm. Das bedeutet, für den Wert der Anteile fällt Lohnsteuer an, ohne dass der Mitarbeiter einen Cent gesehen hat.
Ja, super.
Ja? Und da muss die Lohnsteuer zusätzlich verschenkt werden und im Ergebnis fallen dann zu viele Steuern an. Mhm. Seit kurzem wurde deswegen das Einkommensteuergesetz, also § 19a, geändert, um genau dieses Problem zu lösen. Da steht also drin, dass in bestimmten Fällen, wenn solche Anteile verschenkt werden, die Steuern erst bezahlt werden müssen, wenn die geschenkten Anteile verkauft werden oder nach 12 Jahren. Das passt leider nur nicht zu dem klassischen Mittelstand, denn zum einen steht in dem Gesetz drin, dass es sich um ein junges Unternehmen handeln muss, welches noch keine 12 Jahre alt ist. Da könnte man gegebenenfalls noch was gestalten. Mhm. Schwerwiegender ist allerdings, dass der Gewinn nach spätestens 10 Jahren versteuert werden muss. Das heißt, bis dahin müsste das Unternehmen erneut verkauft werden. Und je nach Investor und je nach Verkäufer ist das ja gerade nicht gewünscht, sondern sie möchten ihr Unternehmen in gute Hände abgeben und an einen Investor, der eben langfristig investiert. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, wenn alle Beteiligten bereit sind, sich an gewisse Spielregeln zu halten, sind auch hier für die Mitarbeiterbindung kreative und praxisbewährte Lösungen möglich.
Ja, super, das lassen wir so stehen. Das war eine tolle Ausführung zum Thema Mitarbeiterbindung. Ich glaube, da können sich viele was von abgucken. Sehr lehrend war das Ganze. Und ich danke Ihnen für das sehr, sehr angenehme, sehr informative Gespräch, für all Ihre Erläuterungen. Herr Müller, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, mit Lohnbits wird es weiter gut vorangehen. Und liebe ZuhörerInnen, das war es auch von uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, Ihr Feedback. Wenn Sie Fragen haben zu Lohnbits, Fragen an Herrn Dr. Müller, können Sie diese uns natürlich zusenden. Wir leiten sie weiter und wir danken Ihnen fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Transferpartners Podcast-Folge.
Ja, von mir auch herzlichen Dank für die Einladung und noch einen positiven Tag.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.